wir wissen, dass der Moment kommt, wo wir unaufhörlich singen werden. Heilig, heilig, heilig. Und wir werden das nicht singen, weil wir das müssen oder weil wir irgendwie als Gruppe das irgendwie tun und einander anstecken, sondern weil wir vor dir stehen und einfach sprachlos sind. Einfach baff sind, einfach dich bewundern für das, wer du bist, für das, wie du bist. Und Jesus, wir wissen, der Moment ist noch nicht da. Hier auf der Erde singen wir das immer wieder und immer wieder, aber wir wissen, der Tag kommt, an dem kommst du wieder, um deine Gemeinde zu dir zu nehmen. Und dann wird es kein Ende nehmen, dieses Heiligsingen. Und bis dahin, Herr, haben wir hier einen Auftrag auf dieser Erde. Wir wollen so viele Menschen wie möglich einladen, mitzukommen. Und ich bete, dass du heute durch diese Predigt, durch diesen Gottesdienst, durch die Lieder Menschen einlädst, dich kennenzulernen, dich zu sehen, wie du bist, um aus tiefstem Herzen zu sagen, heilig, 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 in Jesu Namen, Amen, Amen. Vielen, vielen Dank, liebe Band. Danke euch für das Mitsingen. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. So lautet die Jahreslosung 2024 und das haben wir heute schon ein paar Mal im Gottesdienst gehört. Sie steht im ersten Brief des Apostel Paulus an die Korinther, Kapitel 16, Vers 14. Und vielleicht denkst du, wie bitte was, Jahreslosung, was wurde da gelöst und wer hat was gemacht? Was ist das überhaupt, eine Jahreslosung? Eine Jahreslosung ist ein Bibelvers, der von der Gesellschaft der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft, Entschuldigung, für Bibellesen jedes Jahr ausgesucht wird. Und man einigt sich auf einen Bibelvers, der das Jahr prägen soll. Vor allem im deutschsprachigen Raum ist die Jahreslosung für viele der wichtigste Vers des Jahres. 2024 soll also alles in Liebe geschehen. Aha. Was ist das überhaupt, Liebe? Wie viel Zeit habt ihr? Wir werden heute natürlich sehr speziell auf den Begriff Liebe gucken, und zwar wie Paulus ihn gemeint hat, und zwar an der Stelle, wo er es geschrieben hat, in seinem Brief an die Korinther. Und ich gebe zu, als ich diese Jahreslosung gelesen habe, Angelika, du bist Zeuge, dachte ich, oh nein, das ist alles und nichts. Tut alles in Liebe. Ganz ehrlich, tun nicht alle alles aus Liebe? Die Frage ist, aus Liebe zu wem oder zu was? Aber am Ende wollen doch alle das Beste und alle meinen es gut. Und ich dachte, oh nein, wenn ich meinem Motto treu bin und über ein Thema predige, dann will ich gucken, was sagt die Bibel dazu und die Bibel untersuchen. Und Liebe und Abwandlungen von dem Begriff Liebe kommen über 800 Mal in der Bibel vor. Habt ihr Zeit? Und als ich mich so vor diesem Vers so ein bisschen gedrückt habe und dachte, oh nein, aber es ist doch wichtig und gut und so, dann ist mir etwas klar geworden und ich habe zu mir selbst gesagt, also ich mache das selten, so Selbstgespräche führen, aber ich sagte, Albert, du siehst vor lauter Bäumen den Wald nicht. Geh doch mal zwei Schritte zurück und guck, was vor deinen Füßen liegt. Ich glaube, die, die mit mir zusammenarbeiten, die kennen diesen Satz, der nervt sie wahrscheinlich schon, okay, Ruhe, zwei Schritte zurück. Paulus sagt das doch nicht einfach so irgendwo, sondern er schreibt das in seinem Brief an die Korinther. Und diese Bibelstelle, die wir haben, Korintherbrief 16,14, ist ja fast der letzte Vers im Brief, also ist ganz am Ende. Das bedeutet, Paulus rundet etwas ab. Am Ende, sagt er, soll alles in Liebe geschehen. Und deswegen, wenn Paulus das im Brief an die Korinther schreibt, dann wäre es doch gut, wenn wir den Korintherbrief zumindest mal auf den Begriff Liebe untersuchen. Das ist schon viel entspannter, als die ganze Bibel zu untersuchen. Und das habe ich gemacht. Ich habe meine Liebesbrille ausgepackt. Und ich dachte, ich guck mir jetzt den ganzen Korintherbrief in Bezug auf Liebe an. Und beinahe hätte ich angefangen zu singen. Love is in the air, everywhere I look around. Nein, nein, ich singe nicht weiter, Handy ist weg. Okay. Und tatsächlich, wisst ihr, man sagt, wenn jemand schwanger ist, dann sieht diese Person nur noch Schwangere auf der Straße. Dann hast du das Gefühl, boah, so viele Frauen sind schwanger. Und ich glaube auch, wenn wir eine gewisse Brille anhaben und dann einen Text lesen, dann wird viel deutlicher, was in diesem Text alles enthalten ist mit dieser Brille. Ich glaube, wir haben immer eine Brille auf, wenn wir die Bibel lesen. Wenn wir gerade nach Trost suchen, wenn wir traurig sind, dann suchen wir in der Bibel nach Bibelversen und auf einmal fällt uns auf, ah, da ist ganz viel Trost und guck mal, Gott spricht Trost zu. Ja. Oder wenn wir irgendeine Frage haben zur Bibel und wir suchen danach mit dieser Brille und dann, ah, okay, guck mal hier, das geht, glaube ich, in diese Richtung. Und noch zwei Wochen vorher hättest du niemals gesagt, dass der Text von dem Thema handelt. Okay, ich glaube, das reicht. Mir ist aufgefallen, dass Paulus in seinem Brief an die Korinther nach einem gewissen Abschnitt, nach mehreren Kapiteln, immer wieder Liebe einschiebt. Und ich bin schon lange Christ, ich habe schon oft den Korintherbrief durchgelesen, den ersten. Und das ist mir vorher nie bewusst gewesen, außer jetzt mit dieser Brille. Nachdem er viel über ein bestimmtes Thema spricht, dann rundet er das Thema ab und bringt so einen Vers über Liebe. Das macht er im Kapitel 4, in Kapitel 8, in Kapitel 13, das ist das bekannte hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13. Dann nochmal im Kapitel 14 und im Kapitel 16. Und wenn das so ist und Paulus am Ende den Brief mit dieser Liebe abrundet, dann können wir nicht anders, als uns diese 4, 5 Einschübe anzuschauen und zu gucken, worum ging es da und wie schließt Paulus das alles in Liebe ab? Wie fasst er das in Liebe zusammen? Das schaffen wir heute definitiv nicht alles. Deswegen habe ich mich entschieden, die Predigt in zwei Teile zu teilen. Heute werden wir uns 2 Einschübe angucken und Ende Januar, da predige ich das nächste Mal, da wird quasi der zweite Teil noch einmal folgen, aber man kann die unabhängig voneinander hören und sehen, deswegen heute wird es eine gute, abgeschlossene Predigt. Beispielsweise im Kapitel 12 spricht Paulus von Geistesgaben und wenn er das Kapitel beendet, sagt er so, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit darüber hinausgeht. Und dann beginnt er in Kapitel 13 über Liebe zu sprechen. Es scheint so, als würde Paulus immer wieder die Liebe mit etwas anderem vergleichen. Okay, wir haben jetzt über Geistesgaben gesprochen, aber jetzt reden wir über Liebe. Und das Ganze zieht sich durch den Brief an die Korinther. Heute schauen wir uns, wie gesagt, 2 diese Einschübe an und 2 Dinge, die Paulus der Liebe gegenüberstellt. Und dann können wir dann darüber sprechen, was bedeutet das für uns heute, für das Jahr 2024, dass alles, was wir tun, in Liebe geschehen soll, speziell in Bezug darauf, was Paulus gemeint hat. Seid ihr bereit? Sehr gut. Erster Einschub, Kapitel 4. Autorität oder Liebe? Ganz interessant. 1. Korinther 4, 21, da sagt Paulus, was ist euch lieber? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen? Oder mit Liebe und nachsichtiger Geduld? Ach, ich glaube, das ist ein guter Vers für mich als Pastor, wenn jemand zum Gespräch kommen muss und ich eröffne das Gespräch dann so. Was ist dir lieber? Okay, wer ist als nächstes dran bei mir? Wer möchte... Thomas kommt, okay. Feedback. Oh. In den ersten 4 Kapiteln reagiert Paulus auf eine Tatsache, die ihn erreicht hat. Er hat gehört, dass da bei den Korinthern was los ist. Und zwar, dass in ihrer Gemeinde es zu Spaltungen gekommen ist. Menschen haben unterschiedliche Meinungen über eine Sache oder über mehrere Sachen und sie fangen an, sich zu streiten und anstelle zueinander zu kommen und Dinge zu lösen, spalten sie sich in Grüppchen auf. Und die einen sagen, wir gehören zu Paulus, während andere erklären, wir halten uns an Apollos. Die nächsten meinen, nur was Petrus sagt, ist richtig. Und eine letzte Gruppe geht noch einen Schritt weiter und sagt, wir gehören allein zu Christus. Die ganzen 4 Kapitel macht Paulus deutlich, dass Christus sich nicht geteilt hat. Er fordert diese Parteiungen, diese Zersplitterungen dazu auf, wieder zueinander zu kommen und erklärt, das kann nicht sein, was ihr da sagt. Du kannst dich nicht mit deiner Meinung, weil du dich auf Paulus beziehst, über den anderen erheben. Oder weil du dich auf Petrus beziehst, glaubst du, das ist jetzt der Mann der Stunde. Oder nein, also ich habe meine Quelle direkt in Jesus. Du kannst dadurch, dass du dich zu irgendeiner bestimmten Lehre oder Meinung zählst, dich nicht über den anderen erheben. Und während er so mit ihnen diskutiert und 4 Kapitel lang das schreibt, dann kommt er jetzt mal auf den Punkt. Und ich hole jetzt noch ein bisschen mehr aus, nicht nur den Vers 21, sondern ich fange bei Vers 19 an, 1. Korinther 4, 19. Dann sagt er, und dann interessieren mich nicht die Worte dieser Wichtigtuer, und interessiert mich nur, ob in ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Er sagt, ich komme vorbei. Ich schreibe jetzt euch mal, aber ich komme vorbei. Und dann, wenn ich komme, dann interessiert mich nicht, was ihr sagt, sondern dann interessiert mich, ob in eurem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Und dann der Vers 21, was ist euch eigentlich lieber, wenn ich komme? Soll ich mit einem Stock, mit der Rute kommen oder mit Liebe und nachsichtiger Geduld? Paulus stellt hier den Stock, also die Strafe der Liebe gegenüber. Und ich musste da ein bisschen dran knabbern, weil das rüttelt ein bisschen an meinem Verständnis von Liebe. Weil ich dachte immer, zu Liebe gehört zu einem gewissen Maß auch eine Konsequenz und Strafe. Wenn Eltern ihre Kinder erziehen und nutzen das Werkzeug der Strafe, dann nicht, weil sie einfach sauer sind, sondern um sie zu erziehen eigentlich, weil sie sie lieben. Und ich merkte, als ich mich vorbereitet habe, so ein bisschen knabbert das an mir, an meiner bisherigen Vorstellung, an meinem Verständnis. Und was mich noch mehr herausgefordert hat, wie passt das in diesem Moment zu dem, was Paulus die 4 Kapitel vorher mit ihnen diskutiert hat? Was hat das mit Stock oder mit Liebe zu tun? Dann ist mir Folgendes hier klar geworden. Ich habe mich gefragt, wer ist eigentlich derjenige, der einen anderen strafen darf? In was für einem Verhältnis müssen sie zueinander stehen, damit eine Seite die andere überhaupt bestrafen darf oder das Recht hätte, sie zu strafen? Und das wäre zum Beispiel per Gesetz. Also der Gesetzgeber, der Staat, er hat die Autorität, die Bürger für gewisse Vergehen zu strafen. Oder der Arbeitgeber hätte die Autorität zu strafen, wenn sich der Arbeitnehmer nicht an Ordnung im Betrieb hält. Also Elm Hannover ist auch ein Betrieb, alle Angestellten. Okay, der braucht ein bisschen der Witz. Eltern haben eine gewisse Autorität über ihren Kindern, eine gewisse Verantwortung. Und auch Eltern dürften theoretisch, hätten das Recht, Strafe auszusprechen. Oder wenn wir dieses Gebiet verlassen und mal losgelost vom Gesetz das Ganze betrachten, dann würde ich sagen, der Stärkere ist, könnte den, der schwächer ist, strafen. Gilt auch in vielen Gesellschaften, Einrichtungen, Vereinigungen, der Stärke, das Recht des Stärkeren und so weiter. Wer stärker ist, wer größer ist, wer mehr Macht hat, wer mehr Autorität hat, der kann den, der weniger Autorität hat, bestrafen und so behandeln. Wenn ich das jetzt übertrage auf den Spaltungsstreit der Korinther, dann würde ich folgendermaßen resümieren. Die einen sagen, ich habe Recht, weil ich zu Paulus gehöre und Paulus ist der Größte, also darf ich sagen, was Sache ist. Andere sagen, nein, ich habe die größere, die höhere Autorität, weil ich mich zu Apollos halte. Paulus ist ein alter Mann. Apollos ist der Mann der Stunde. Deswegen habe ich das Sagen und ich bin und du nix und ich größer, du kleiner und so weiter. Und andere sagen, ach Leute, Jesus Christus. Ich habe direkte Connection. Gestern habe ich mit ihm gesprochen. Und da hat er mir das und das und das erklärt. Ja, also manchmal ist das echt ein Totschlagargument. Der Heilige Geist hat es mir gesagt. Da denke ich, oh, okay, wer bin ich dann, dass ich dem entgegenstehen kann? Und nun reagiert Paulus und sagt, Leute, das, was ihr macht, das alles ist nicht Liebe. Denn Liebe braucht keine Ebenen, Liebe braucht keine Autorität, Liebe braucht keine Rangordnung. Ich kann gerne als Apostel kommen und auf den Putz hauen. Ich bin Apostel, ich habe euch gegründet, ihr seid meine Kirche, wenn ihr so wollt. Und dann hau ich mal drauf, wenn ihr wollt. Aber ich will es nicht machen. Ich will, dass ihr entscheiden dürft. Nur mit dieser Frage, dass ihr dazwischen entscheiden dürft, will ich euch sagen, wie ihr miteinander umgeht. Ich will lieber in Liebe und in Geduld kommen und dann, jetzt kommt's. Dann schaue ich mir euer Leben an und nicht eure Meinung. Okay? Thomas hat den Gottesdienst heute so beendet, so angefangen. Wahrscheinlich wird er ihn auch so beenden. Bei Liebe geht es ganz viel um Handeln und ganz wenig um Wissen. Ganz viel um Tun und ganz wenig um Autorität, Stand, Posten, Position. Er sagt, und dann interessieren mich nicht die Worte dieser Wichtigtuer, dann interessiert mich, ob in ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Und ich bin mir sicher, in diesem Moment, an dieser Stelle, geht es bei Gottes Kraft nicht um Wunder und Zeichen, an anderen Stellen schon. Aber in diesem Moment meint Paulus die Gottes Kraft, die euer Leben verändert. In eurem Leben muss sichtbar werden, ob ihr des Apollos, des Paulus oder des Christus seid. Das ist das, was zählt. Nicht schlaue Sprüche, nicht theologische Meinungen, sondern Tat, Leben. Im Leben muss es sichtbar werden. Während ich mich so auf diese Predigt vorbereitet habe und so auch nach Beispielen suche immer, wo ist das in meinem Leben? Weil ich will ja auch nicht reine Theorie predigen. Ich will gucken, wo betrifft mich das? Dann musste ich kurz mit mir selbst ins Gericht gehen. Und habe gesagt, okay, Albert, wenn du das lebst, was du predigst, wenn du das wirklich meinst, was hier steht, wie sieht das in deinem Leben aus? Und ich habe angefangen, mich so ein bisschen zu reflektieren und mich gefragt, okay, ganz ehrlich, wie erziehe ich unsere Kinder? Oder wie erziehen wir unsere Kinder? Ich erzähle ja immer wieder, dass wir hier und da mal Herausforderungen haben und ne, wir haben drei Teenager, wobei inzwischen zwei Teenager. Ne? Fabian, bist du schon 20? Okay, wir haben nur noch zwei Teenager. Ich sage immer drei Teenager, das ist falsch, muss Buße tun. Und ich merke, wenn wir dann so Herausforderungen haben, dann versuche ich zuerst mit all meinen Mitteln, mit meiner Weisheit, im Gespräch unsere Kinder dazu zu bewegen, dafür zu überzeugen, für das, was ich glaube, das richtig und gut ist. Und ich merke, wenn das im Gespräch nicht so richtig funktioniert, dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo ich dann sage, ich bin der Boss. Du lebst in meinem Haus, ich habe hier das Sagen, also machst du das. Und gerade in diesem Moment der Vorbereitung ist mir das so richtig bewusst geworden und ich habe mich gefragt, okay Albert, Paulus sagt, alles was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und wenn du hier deine Autorität nutzt, um sie dazu zu bewegen, zu tun, was du willst oder so zu handeln, wie du glaubst, dass es richtig ist, ist das zielführend? Schau mal, solange sie in deinem Haus leben, müssen sie früher oder später sagen, okay, dann mache ich es halt, weil ich will ja nicht auf der Straße schlafen oder ich habe noch nicht genug eigenes Einkommen. Aber sobald sie auf eigenen Beinen stehen, sobald sie eigenes Einkommen haben, sobald sie aus deinem Haus sind, machen sie wieder, was sie wollen. Und dann ist die Frage, hast du das erreicht, was du eigentlich wolltest? Deswegen, also ich weiß, ich bewege mich gerade auf so einem ganz schmalen Grat. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht richtig ist, dass Kinder Konsequenzen haben müssen. Ich möchte nicht sagen, dass es egal ist, wie sie sich benehmen. Aber ich möchte uns für das Jahr 2024 dazu einladen, uns zu fragen, das, was wir tun, tun wir das aus Liebe heraus Und wenn wir es tun, wie viel Potenzial hat es, wirklich Menschen zu verändern? Oder tun wir das in unseren Bereichen, auf der Arbeit, zu Hause, in unserer Wohngemeinschaft, in der Kirche, weil wir eine gewisse Autorität bekommen haben und dann müssen ja die anderen auf mich hören. Und ich wünsche mir und uns für das Jahr 2024, dass wir immer weniger von unserer Autorität Gebrauch machen und immer mehr in Liebe miteinander unterwegs sind. Danke, Paulus. Das war der erste Abschnitt, den Paulus damit abgeschlossen hat. Springen wir gerne zum zweiten. Ich hoffe, ihr seid interessiert. Als ich das entdeckt habe, dachte ich, boah, ich will den Korintherbrief. Ich habe ihn durchgehört, durchgelesen und boah, Paulus, was hast du uns zu sagen? Das zweite, was Paulus einander entgegensetzt oder was er Liebe entgegenstellt, ist Wissen. Und auch das hat mich schon wieder getroffen. Ich so, boah, nein. Ich dachte immer, Wissen, Meinung, Theologie, feste Standhaftigkeit, das ist das, was uns als Kirche stabil macht und fest. Und Paulus geht im Brief an die Korinther aber darauf ein, dass Liebe über dem steht. Wir springen ins Kapitel 8, Vers 1. Nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr. Und damit habt ihr sicher recht. Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Auch hier habe ich etwas gebraucht, um zu verstehen, wie Paulus das meint. Zumal die Übertragung von der Sache, die hier besprochen wird, den Göttern, den Götzen geopfertes Fleisch, ob man das essen oder darf oder nicht, das ist ein bisschen schwieriger in unserem Alltag. Also wir haben nicht die Probleme, dass wenn wir bei Rewe an die Theke gehen, dass wir uns fragen müssen, ist das Fleisch vielleicht den Götzen geopfert worden? Darf ich das essen? Ja. Also damals war es an der Tagesordnung. Also das, was du auf dem Markt bekommen hast, Menschen haben nicht einfach so Tiere verkauft, weil sie so sehr abergläubig waren und von einer höheren Macht sich abhängig gewusst haben, dachten sie, bevor ich es nur verkaufe, opfere ich es zuerst, ich schlachte es auf einem Altar und dann nehme ich das Fleisch mit und verkaufe es. Auch ganz interessanter Gedanke von Opfern. Ne? Auf jeden Fall habe ich ein bisschen gebraucht, um das zu übersetzen. Paulus behandelt hier ausführlich dieses Thema, weil er eine Schieflage erkannt hat in der Gemeinde oder im Umgang der Christen mit diesem Thema. Und wieder stellt er der Liebe etwas gegenüber, nämlich das Wissen, die Weisheit. Ich würde schon fast sagen, die Theologie. Auch hier weiß ich bewege mich auf einem sehr schmalen Grat. Ich hebe heute keine Theologie auf. Theologie, Wissen, Basis ist sehr gut und sehr wichtig, aber es gibt mehr. Paulus sagt, dass es das, was einige da sagen, theologisch richtig ist. Und er sagt, ihr dürft sehr wohl sagen, es gibt ja gar keine anderen Götter, also darf man das Fleisch essen, ist doch kein Problem. Wenn das Fleisch einem Götzen geopfert wurde und der Götze, er ist ja kein Gott, also kann ich das essen, ist alles gut, Gott hat alles geschaffen, alle Tiere, die ganze Welt gehört Gott, ich kann ohne Probleme dieses Fleisch essen. Und er sagt, richtig. Und was ist aber mit denen unter euch, die theologisch noch nicht feststehen, die das für sich noch nicht so klar erklären können? Was ist mit denen, die noch lange, nicht so lange im Glauben sind und denken, aber das ist doch Götzendienst. Und sie sehen euch dann und denken, boah, ihr esst dieses Fleisch? Und obwohl es ihnen damit nicht gut geht, obwohl sie wackeln und denken, aber das ist doch irgendwie nicht richtig, es fühlt sich falsch an. Weiß nicht, kennst du das? Manchmal gibt es so Dinge, wo du sagst, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig. Und sie fühlen das, sie merken, in ihrem Gewissen tut sich etwas, aber sie sehen, boah, Thomas Wiese isst Götzenfleisch. Dann kann ich das doch auch, oder? Und das führt wiederum dazu, dass seine Denkweise sich formt bei den Gläubigen. Ja, man muss sich nicht so streng an alles halten. Ah, Thomas macht das auch. Ich kann mich erinnern, ich glaube vor 4 Jahren haben wir einen E-Quadrat-Kurs gehabt, Elim entdecken, wo wir die Gemeinde vorstellen und so weiter. Und da kam ein junges iranisches Mädchen auf mich zu. Ihre Eltern waren Christen und sie haben ihr gesagt, hey, wenn du nach Deutschland kommst, du musst dich für Jesus entscheiden. Und das Christentum ist viel besser als der Islam und da ist alles nicht so verboten und so weiter. Und irgendwie hat sie das nicht so richtig verstanden. Und sie kam dann auf mich zu in einer Pause und sagt sie, ich liebe Jesus und ich liebe eure Religion, weil es steht zwar alles in der Bibel, aber man muss sich nicht dran halten, ja? Okay, kein Kommentar notwendig. Paulus interveniert hier. Schaut mal, was er gleich im nächsten Vers schreibt. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, dann weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und ihn liebt. 1. Korinther 8, Verse 2 bis 3. Hier wird deutlich, dass Paulus zwar nichts gegen das Wissen hat, aber ganz klar zeigt, was einen höheren Wert hat als das Wissen, nämlich die Liebe. Nämlich die Frage danach, was löst das bei meinem Mitmenschen, Mitgläubigen aus, wenn ich so handle? Deshalb geht es in erster Linie Paulus nicht um richtig oder falsch, erlaubt oder nicht erlaubt, Sünde oder nicht Sünde, sondern darum, wie wirkt sich das in unserer Gemeinschaft aus, in der Gemeinschaft von Gläubigen, oder lass mich das sogar zuspitzen, wie wirkt sich das auf unser schwächstes Glied aus? Wenn Paulus am Ende seines Briefes schreibt, dass wir uns bei allem, was wir tun, von Liebe bestimmen lassen sollen, dann meint er sicherlich auch, du magst recht haben, du magst theologisch alles richtig machen, aber wenn du mit deinem Verhalten einem Mitchristen schadest, dann hast du nicht recht. Wenn du mit deinem Verhalten jemanden von Gott sogar abbringst, dann hast du nicht recht, auch wenn du alles richtig gemacht hast, theologisch. Und gleichzeitig sagt er damit auch, wenn du glaubst, schon alles zu wissen, wenn du glaubst, festzustehen und eine feste Meinung zu haben und darauf zu vertrauen, dann pass auf, dass du nicht ins Schwanken kommst. Bilde dir auf dein Wissen nichts ein, sondern mach dir klar, dass wir jeden Tag aufs Neue von Gott abhängig sind. Und ganz ehrlich, die Kirche hat sich so gewandelt. Immer und immer wieder gab es Punkte und Meinungen, die verteidigt, die diskutiert wurden, die abgelehnt wurden. Als die EC-Karte gekommen ist, wow, der Teufel in Person. Als der Strichcode gekommen ist, 3x6, wir dürfen nicht mehr einkaufen. Ja, es gab Zeiten, da war der Fernsehen verboten. Es gab Zeiten, da war, ich möchte das alles nicht so jetzt aufwühlen, aber wir waren uns so sicher wie in der Kirche. Wir hatten so eine feste Meinung. Wir haben das alles theologisch erklärt und einige Jahre später auf einmal, das muss man ein bisschen anders sehen. Und das bewegt mich dazu, das wünsche ich mir für uns, für das Jahr 2024, dass wir uns nicht auf unser Wissen und auf unsere Erfahrung verlassen, dass wir nicht blind auf unserer Theologie bestehen, ganz wichtig, Theologie brauchen wir, haben wir, aber dass wir nicht blind und einfach so starr darauf bestehen, sondern dass wir uns jeden Tag bewusst machen, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Wir verstehen nicht alles, wir sind abhängig von Gott und wir brauchen ihn, wir brauchen seine Führung in jeder Situation unseres Lebens. Ich wünsche uns, dass wir bei unseren Entscheidungen für 2024 viel schneller ins Gebet gehen als in die Diskussion. Viel mehr uns von Gott abhängig wissen und sagen, Gott, hilf uns. Ich will nicht einfach so Dinge tun, weil ich sie schon immer tue, sondern ich brauche dich, hilf uns da. Und so komme ich zum Schluss. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei meiner Untersuchung mit der Liebesbrille auf diese Punkte komme. Autorität, ja, Liebe ist höher. Wissen, Theologie, ja, Liebe ist größer. Ich hätte nicht gedacht, dass Gott uns hierhin führt, und es war mir einfach zu flach, einfach irgendwie über Liebe zu predigen. Ja, alles geschehen, Liebe, und wir müssen lieb und nett zueinander sein. Das sind zwei ganz konkrete Punkte, und ich weiß nicht, vielleicht fühlst du dich angesprochen und sagst, ja, gerade dieser Punkt, der ist meiner. Ich will daran arbeiten für das Jahr 2024. Und weißt du, wenn wir wirkliche Veränderung in unserem Umfeld sehen wollen, dann wird nicht Autorität helfen, sondern Liebe. Nicht so sehr Wissen, sondern vielmehr Liebe. Die Tat, das Tun. Wenn Menschen die Kraft Gottes in unserem Leben erkennen, wenn sie erkennen, wie die Kraft Gottes uns hilft, Dinge durchzustehen, auszuhalten, auf uns mal sitzen zu lassen, dann werden sie auf Jesus hingewiesen. Wenn ich wirklich Veränderung sehen möchte, dann hilft es wenig, dass ich etwas besser weiß als mein Arbeitskollege und ihn zurechtweise, ihn korrigiere, ihm etwas unter die Nase reibe. Was bringt es mir, Recht zu haben, aber Menschen in meinem Umfeld zu verlieren? Ich würde jetzt gerne zum Gebet kommen, und ich lade dich ein, dich jetzt zu fragen und mit Gott so schon die Verbindung aufzunehmen und zu sagen, okay Gott, was möchtest du mir heute dadurch sagen? Autorität und Wissen. Wo ist eins der beiden oder beides zusammen ein Hindernis in meinem Leben, dass Liebe fließen kann? Weißt du, vor 2000 Jahren ungefähr ist etwas Unglaubliches passiert. Die Liebe selbst in Person ist Mensch geworden, ist Teil dieser Welt geworden. Jesus Christus, der Sohn Gottes, lebte unter uns. Und Gott, der Vater, sandte ihn, weil er so sehr uns Menschen geliebt hat. Er hat gesehen, es geht so nicht mehr weiter, ich muss meinen Sohn senden. Weil wir nicht fähig waren, aus unserem Leben etwas zu machen. Weil wir Menschen immer wieder die gleichen Fehler gemacht haben. Wir sind unverbesserlich. Doch anstelle uns zu strafen und mit Autorität zu kommen, hat Gott sich erniedrigt. Anstelle uns mal richtig die Meinung zu sagen, hat er sich dafür entschieden, lieber unsere Fehler auf sich zu nehmen. Unsere Sünden, unsere Unfähigkeit. Jesus kam nicht nur, um uns zu zeigen, wie es richtig geht, um uns das unter die Nase zu reiben und sagen, geht doch, perfektes Leben habe ich geführt, seht, schaut mich an. Sondern er ist gekommen, weil er gesagt hat, ihr könnt es aus euch heraus nicht tun, aber es gibt einen Weg, nämlich mich. In mir und durch mich ist alles möglich. In seinem Brief an die Römer schreibt Paulus, dass Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat. Und dies wird dadurch deutlich, dass Christus für uns gestorben ist. Und zwar dann, als wir hilflos waren, als wir Sünder waren, als wir nicht liebenswert waren, als wir nichts aufzuweisen hatten, vorzuweisen, als wir nichts verdient haben, hat er sein Leben für uns gegeben. Und dadurch hat Gott seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Und dieser Vers, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber heute gewinnt er so viel Bedeutung in mir. Wenn ich weiß, dass Gott seine Liebe in mein Herz ausgegossen hat, dann darf ich Zuversicht haben, dass in meinem Leben die Liebe größer und höher stehen kann als Autorität. Dass es möglich ist, dass in meinem Leben die Liebe größer stehen kann als mein Wissen, als meine Bildung, Einbildung. Und ich möchte dir heute Mut machen, wenn du Jesus kennst, wenn du weißt, dass er in dir ist, möchte dir sagen, diese Liebe wurde auch in dein Herz ausgegossen. Es ist möglich, durch diese Liebe alles in Liebe zu tun. Nicht unsere Liebe, sondern seine. Lasst uns in 2024 diese Liebe sichtbar machen. Jetzt bitte ich euch, die Augen zu schließen. Ich möchte noch eine Einladung aussprechen. Wenn du heute da bist und du sagst, das spricht mich an. Irgendwie, ja, ich sehe das in meinem Leben. Ich merke, dass ich immer wieder scheitere und immer wieder versuche, ich Dinge besser zu machen, aber ich schaffe es nicht und ich brauche diese Liebe, von der ihr da spricht. Aber ich kenne sie nicht. Ich habe sie noch nie erlebt, diese starke Macht, diese Kraft. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass du noch nicht Ja gesagt hast zu Jesus, dass du ihn noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dass du Jesus noch nicht gebeten hast, Herr deines Lebens zu werden. Und deswegen ist heute ein guter Tag dafür. Wenn du sagst, 2024 soll das Jahr werden, in dem diese Liebe Gottes durch mich wirken soll und endlich mein Leben eine Wendung bekommt, dann würde ich so gerne für dich beten. Wenn du sagst, das ist das Jahr, ich will es damit beginnen, dass ich Jesus in mein Leben einlade und Jesus mein Herr wird und ich auf ihn hören möchte und er dadurch in mir wirken kann. Gott möchte heute seine Liebe in dein Herz ausgießen. Und jetzt, wenn du sagst, ja, ich bin es, ich möchte das ausprobieren, ich möchte von dieser Liebe gefüllt werden, ich möchte mein Leben Jesus geben, dann würden wir gerne für dich beten. Ich bitte die Gemeinde aufzustehen. Und ich fange schon an zu beten und während ich bete, bitte ich dich, dir Gedanken zu machen, ob es deine Einladung ist. Ob du es bist, der gemeint ist, ob Gott genau dich heute meint und sagt, es ist Zeit, dass dein Leben heute verändert wird. Jesus, danke dir. Danke, dass deine Liebe so viel größer ist. Danke, dass wir in dieses Jahr 2024 so starten dürfen, dass wir uns voll und ganz auf dich verlassen. Nicht auf unsere Fähigkeit, nicht auf unsere Stellung, nicht auf unsere Autorität, nicht auf unsere Meinung, unser Wissen, sondern wir glauben, dass du mit der Liebe, mit der du in uns lebst, Gutes tun wirst. Und hier sind Menschen, Jesus, die das noch nicht erlebt haben. Wir wünschen uns nichts sehnsüchtiger, als dass sie dir heute begegnen und sagen, wow, ist das möglich? Ist wirklich so ein Leben möglich? Und ich bete, Jesus, dass du jetzt diese Herzen anrührst, dass du sie rufst, dass du ihnen sagst, es ist an der Zeit, neu anzufangen. Danke, Jesus, dass du an der Tür stehst, dass du anklopfst und dass du fragst, ob du hineingehen darfst in ihr Leben. Ja, und jetzt würde ich gerne mit dir beten, die Gemeinde wird mitbeten, wenn du sagst, ja, das bin ich bin es der, ich möchte mein Leben Jesus geben, ich möchte diese Liebe, dass sie in mein Herz ausgegossen wird, dann streck einfach ganz deutlich deine Hand aus und wir sehen das, dass du das bist und beten für dich. Bist du heute hier? Dann lass mich deine Hand sehen. Bist du da, dass du sagst, ja, ich will mein Leben Jesus geben. Ich will diese Liebe in meinem Herzen haben. Dann streck diese Hand aus, dass ich die sehen kann. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, ja, da hinten, danke. Dankeschön. Ist noch jemand da? Hier in der Mitte, danke, danke. Links, dankeschön. Noch jemand da, der sagt, ja, das ist heute mein Tag. Ich will mein Leben Jesus geben. Er soll diese Liebe in mein Herz ausgießen. Sind vielleicht Leute hier, die sagen, ja, ich hatte das mal. Ich war Gott nah und ich bin mit ihm gegangen, aber irgendwie, ich hab den Hahn zugedreht. Ich bin weggegangen und wer möchtest du heute zurückkommen, dann ist das auch dein Moment. Ja, danke schön, danke schön. Noch jemand, danke, danke, danke schön. Ja, Gemeinde, lass uns diese Menschen jetzt unterstützen in ihrer Entscheidung. Es ist so ein guter, so ein wichtiger Schritt. Wir wollen sie nicht allein lassen. Wir sind gemeinsam unterwegs. Lass uns sie jetzt im Gebet mit dieser Liebe, die schon in uns ist, umhüllen und dazu beitragen, dass sie jetzt eine Begegnung mit Jesus haben. Okay, ich bete gerne vor und ihr betet nach. Jesus Christus, endlich bin ich dir begegnet. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu suchen. Hier bin ich. Du hast mich gefunden. Ich gebe dir mein Leben und komm du in mein Leben. Fülle mich mit deiner Liebe. Mach mich ganz neu. Vergib mir all meine Schuld. nimm mir all meine Last. Ich fange heute neu an. Ich bin dein Kind und du bist mein Gott. Mit dir fange ich neu an. In Jesu Namen. Amen. Amen. Einen kräftigen Applaus für die Neuen.